The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 4. Februar. Zuerst geht's zu Anne Schwedt nach New York, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Anne, sag uns, was war los heute Nacht an den Märkten?
Hallo Gabo. Ja, die Märkte wirken heute früh leicht verunsichert. Die Futures auf Dow und S&P 500 bewegen sich um 5 Uhr deutsche Zeit praktisch seitwärts. Die Nasdaq Futures sind leicht im Minus, also eher ein vorsichtiger Start nach dem Tech-Ausverkauf am Vortag. Gestern haben Anleger deutlich aus den großen KI- und Softwarewerten raus in konjunktursensiblere Aktien umgeschichtet. Tech war mit einem Minus von gut 2% der schwächste Sektor. In der Nacht standen dann vor allem Enttäuschungen bei AMD und Chipotle im Fokus, die nach ihren Zahlen spürbar nachgegeben haben. Parallel dazu haben die asiatischen Börsen auch nachgegeben. Spannend ist aber, Gold klettert nach der Korrektur weiter und hat es in der Nacht wieder über die Marke von $5,000 geschafft.
Vielen Dank, Anne, für dieses Update. Wir hören uns gleich nochmal.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Das rief John F. Kennedy einst seinen Landsleuten zu. Und was Kennedy kann, das können der CDU-Wirtschaftsrat und die CDU-Mittelstandsvereinigung schon lange. Beide Wirtschaftsverbände konzentrieren sich neuerdings auf die edelste aller Zielgruppen, nämlich auf die Bürger, die nicht abgreifen, sondern verzichten wollen. Und sei es auf die bis dato verbrieften Rechte, auf Teilzeitarbeit oder auf Zahnbehandlung. Die Idee ist ja bestechend, aus Marketinggründen einleuchtend. Denn da ist diese eine Wählergruppe, die ist in letzter Zeit von allen Parteien doch ziemlich vernachlässigt worden, die Masochisten.
Ruf mich an!
Dabei haben vorherige Kanzler die Masochisten noch regelmäßig bedient, meist aus dem Folterschrank der Politik. Da hängt der lederne Gürtel von Helmut Kohl, den dieser den Deutschen einst enger schnallte, jetzt nutzlos an der Wand. Und auch die Streckbank für Arbeitsunwillige, zuletzt von Gerhard Schröder mit seinem Programm Fördern und Fordern, genutzt, tja, der hat Rost angesetzt. Und so geriet der Masochist als Zielgruppe der Politik ein wenig in Vergessenheit. Aber es gibt ihn noch, den Bürohengst, der auch ohne die Sporen des Chefs einfach mal antrabt. Die ewig gültigen Weisheiten aus dem Abreißkalender der Apotheke sind der ständige Begleiter dieser Masochisten. Von nichts kommt nichts. Wer rastet, der rostet. Ohne Fleiß kein Preis. Sie lieben es, bis zum Umfallen zu rackern, um anschließend den Aktenkoffer mit den gesammelten To-Dos mit in die Reha-Klinik zu nehmen. Ihr Bonus heißt Burnout. Für den leidenschaftlichen Masochisten ist es selbstverständlich, dass der Sozialstaat nach diesen Jahren der Völlerei mal wieder abgespeckt werden muss. Frei nach Adam Smith, wenn jeder sich um sich selber kümmert, ja, dann ist doch für alle gesorgt. Der Gott, zu dem diese Musterbürger beten, er heißt nicht Karl Marx, sondern Eigenverantwortung. Mein Haus, mein Boot, mein Zahnersatz. Dass die CDU-Wirtschaftsvereinigungen sich dieser erlesenen Zielgruppe jetzt erinnern, das ist wirklich innovativ. Weniger ist doch mehr. Das gilt künftig auch für das Lächeln mit offenem Mund. Und wer sich das nicht leisten kann, tja, der zeigt allen Verzagten einfach seinen Mut. Auch den zur Lücke. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Vincent Polikar, Partner bei der Investmentgesellschaft KKR und dort Co-Head der Abteilung Europäische Infrastruktur. Was er von der Baustelle Deutschland hält, das hören wir jetzt.
Man könnte eigentlich das gesamte Sondervermögen für die Netze ausgeben, man hätte nicht genügend Geld und man hätte nichts anderes gemacht.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neueste Zahlen von Pepsi und, dann gibt es noch die neu entdeckten Mini-Dinosaurier, denn die faszinieren die Forscherwelt. Private-Equity-Firmen gelten vielen als Inbegriff des Renditedenkens, kaufen, optimieren, verkaufen. Doch was passiert, wenn genau dieses Kapital und diese Logik auf etwas trifft, das eigentlich dem Gemeinwohl gehört, auf Stromnetze, Glasfasern, Bahnen, Straßen oder auch Brücken? Dann entsteht in der Regel, zumindest wenn alles nach Plan läuft, eine funktionierende Staatlichkeit mit stabilen Renditen für die Private Equity Gesellschaft, die diese Staatlichkeit dann managt. Das ist also künftig die zentrale Frage. Wie viel Staat steckt eigentlich noch in der öffentlichen Infrastruktur und wie viel Markt? Wie lassen sich staatliches Eigentum und privates Management verbinden? Darüber spreche ich jetzt gleich mit Vincent Policar von KKR, einer der weltweit größten Investmentgesellschaften. Er ist Partner dort und verantwortet das Infrastrukturgeschäft in Europa, das KKR in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut hat, und zwar von null bis heute auf viele, viele Milliarden. Von ihm wollte ich wissen, warum sein Haus überhaupt die öffentliche Infrastruktur als Zukunftsmarkt ansieht, wie solche Partnerschaften funktionieren, tja, und welche Rolle unser schönes Land dabei spielt. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Vincent Policar.
Danke für die Einladung.
Wenn ich KKR höre und anderen geht's vielleicht ähnlich, dann denke ich an Profit, erstens. Und zweitens denke ich auch an Profit. Also was verbindet KKR mit dem Thema öffentliche Infrastruktur? Was interessiert Sie da?
Wir haben mit dem Thema Infrastruktur vor über 15 Jahren angefangen und wir hatten den Eindruck damals, das war eine ziemlich kleine, langweilige Assetklasse, wo die Leute gedacht haben, dass sie so wie Fixed Income, also eine Staatsanleihe, man kauft etwas und stellt es irgendwo her und da kommt eine Dividende raus. Und wir hatten den Eindruck, mit unserer Kompetenz als Private Equity House, da können wir auch im Bereich Infrastruktur viel beitragen. Und das hat sich tatsächlich die letzten 15 Jahre so bewiesen.
Was heißt Ihre Kompetenz? Also Moneymaking ist natürlich eine Kompetenz von Private Equity, aber was genau wäre Ihre Kompetenz, wenn es um Energienetze, Datennetze, vielleicht das Betreiben von Schulen, Eisenbahnen und Ähnliches geht? Was genau interessiert Sie?
Also Infrastruktur ist mittlerweile sehr, sehr breit definiert. Und es gibt natürlich die neue Infrastruktur, die die Welt braucht. Und dazu gehört natürlich alles, was mit digital zu tun hat. Glasfasernetze, Data Centers, also diese Art von Digitalinfrastruktur. Und das zweite Neuthema oder Greenfield-Thema ist wirklich im Bereich Energie, also alles, was die Energiewende ermöglicht, ob es jetzt Stromerzeugung ist, die Expansion der Netze, Energy Contracting, also diese ganzen Themen, die die Energiewende möglich machen. Das ist sogenannte die neue Infrastruktur. Aber man muss in der Tat nicht vergessen, dass es auch eine existierende Infrastruktur gibt. Und im Zweifel wurde diese Infrastruktur die letzten 30, 40 Jahre ein bisschen vernachlässigt. Und Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür. Die Brücken, die abstürzen, die Straßen, die mittlerweile nicht in dem besten Zustand sind. Also da muss man auch viel Kapital in die Hand nehmen, investieren, modernisieren und daran sind wir auch interessiert.
Aber Stromnetze, da dachte ich, da gibt es Stromkonzerne, auch private Stromkonzerne, die sich darum kümmern. Natürlich gibt es auch die Stadtwerke. Aber welche Rolle kann da eine Firma spielen, die ja eigentlich nicht vom Strom herkommt, also nicht von der Sache herkommt, sondern vom Kapital herkommt?
Es geht wirklich um dieses Thema Effizienz. Also wir haben eine große sogenannte PPP, also diese öffentliche private Partnerschaft, die heißt John Lang und die macht genau diese Themen, Mautstraßen, Eisenbahninfrastruktur, aber auch Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Und wir lassen uns gerne an unserer Performance messen.
Das heißt, Sie managen dann diese Assets?
Wir bauen, wir betreiben diese Assets und wir lassen uns, wie gesagt, an unserem Erfolg an der Stelle messen. Wenn wir das effizienter machen, verdienen wir ein bisschen mehr und wenn wir das nicht effizient machen, ein bisschen weniger. Aber wir sind der Meinung, dass wir diese Art von Infrastruktur genauso gut wie die öffentliche Hand für die Gesellschaft und für die Wirtschaft vorbereiten können.
Nur man hofft ja besser.
Das ist eigentlich der Anspruch, den wir haben, natürlich.
Und wie groß ist dieses Geschäft? Also welche Rendite erwarten Sie? Wir sehen ja bei Nvidia und bei der Nasdaq und im Silicon Valley, da sehen wir traumhafte Renditen. Wie ist das hier? Ich stelle mir das vor, bei der öffentlichen Infrastruktur ist es immer ein bisschen weniger, muss weniger sein, weil dahinter sind Bürger, die den Spaß bezahlen müssen.
Das Geschäft ist in der Tat sehr, sehr groß geworden. Also um das KKR-Beispiel zu geben, wir haben vor 15 Jahren angefangen, da waren wir bei null. 6 Leute weltweit, ja. Das war ein Startup sozusagen. Mittlerweile verwalten wir über 100 Milliarden im Bereich Infrastruktur. KKR insgesamt sind über 700 Milliarden. Also wir sind wirklich ein großer Teil des Geschäftes geworden. Zum Thema Profitabilität und Renditen, Sie haben natürlich völlig recht. Also das ist ein Geschäft, der per se weniger riskant ist als das, was wir im traditionellen Private Equity Geschäft machen. Und dementsprechend sind natürlich die Renditeansprüche deutlich, deutlich niedriger.
Diese Renditen sind dafür stabiler und verlässlicher. Mauteinnahmen, Stromeinnahmen, das sind ja regelmäßig wiederkommende, fast wie Abogebühren.
Das ist genau die Definition der Assetklasse. Und damals haben wir das tatsächlich für uns so definiert. Wir wollen in Geschäften investieren, die wenig Korrelation mit dem Wirtschaftszyklus haben, langfristige Cashflows, korreliert mit der Inflation. Das ist natürlich ein großes Versprechen der Assetklasse. Sprich, in einer Welt, wo es viel Inflation gibt, sind wir in der Lage, letztendlich diese Inflation weiterzureichen über Regulierung oder Verträge. Und das ist genau diese Stabilität, die man sich aus der Assetklasse verspricht.
Und ist Deutschland ein dankbarer Markt, jetzt wo die Regierung die Leinen losgemacht hat bei der Kreditaufnahme? 650 Milliarden stehen bereit für öffentliche Infrastrukturinvestitionen des Staates. Das ist ja auch Geld, mit dem Sie im Zweifel arbeiten könnten.
Richtig. Also Deutschland ist eigentlich für uns KKR immer unser Heimatmarkt in Europa gewesen. Wir haben damals vor über 25 Jahren hier angefangen, in Unternehmen zu investieren. Und in der Tat haben wir uns gefreut, als wir vor anderthalb Jahren im Koalitionsvertrag gesehen haben, dass Infrastruktur wirklich eine zentrale Rolle spielt mit dem Sondervermögen und alles, was dazugehört. Wichtig ist, dieses Sondervermögen, die 500 Milliarden, das klingt nach viel Geld, ist es auch. Aber das reicht bei weitem nicht. Also wenn man guckt, wie viel Geld alleine für die Netze gebraucht wird in Deutschland, das sind über 800 Milliarden. Also das heißt, man könnte eigentlich das gesamte Sondervermögen für die Netze ausgeben. Man hätte nicht genügend Geld und man hätte nichts anderes gemacht. Also Eisenbahn und digital und all diese Sachen. Das heißt, es geht wirklich darum, tatsächlich das private Kapital anzuziehen und dass man dazu kommt, dass privates Kapital mit der öffentlichen Hand zusammenarbeitet, um diese Investitionen zu bewältigen.
Das heißt, Sie funktionieren als Medium ja ein Stück weit auch. Sie saugen das Kapital an, Sie sind eine Kapitalsammelstelle in dem Fall, versprechen Ihren Anteilseignern dann Rendite und Sie investieren dieses Geld zusammen mit dem Staat. Wo kommt dieses Geld her? Was sind das für Investoren, für die das interessant ist in Australien oder in New York?
Also historisch gesehen haben wir unser Geld eigentlich bei institutionellen Investoren angesammelt, sprich Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen. Was sich wirklich die letzten paar Jahre geändert hat, ist, dass auch Privatinvestoren immer mehr in diese Assetklasse investieren. Sprich, wir haben für jede Assetklasse bei KKR, Private Equity, Infrastruktur, Real Estate und Kredit ein Produkt an Endkunden anzubieten, Privatkunden, die quasi über ihre Bank, wenn sie jetzt Kunde bei Deutsche Bank oder UBS oder wo immer sind, können sie hingehen und quasi dieses Produkt zeichnen. Das ist mittlerweile ein wirklich ein großer Top für uns geworden, weil für diese Privatinvestoren ist das ein sehr attraktives Produkt, wo sie sagen, also ich kann mit einem Marktführer im Bereich Infrastruktur investieren, die machen digital Energiewende, diese Infrastruktur, die das Land braucht. Und die Rendite, die sich aus ergibt, ist wirklich attraktiv. Und das ist wirklich ein Produkt, was sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Wir gehen davon aus, dass wir über die Zeit die Hälfte unseres Kapitals von diesen Privatinvestoren bekommen. Und dann macht es natürlich die Akzeptanz von dem, was wir machen, deutlich höher, weil die Leute profitieren daran, dadurch, dass sie in dem Produkt selbst investieren können.
Und Europa funktioniert für Sie als Markt und Deutschland funktioniert. Das heißt, die Welt hat uns nicht abgeschrieben. Das ist die gute Nachricht, richtig?
Also das hat sich in der Tat die letzten 12 Monate. Ich fange immer das Jahr in Davos an und man bekommt ein gutes Gefühl, wie die Welt gerade tickt. Letztes Jahr, also 24, war es wirklich der Höhepunkt von Amerika liegt im Fokus und Europa ist uninvestierbar. Also man kann dort Urlaub machen, aber ansonsten...
Uninvestierbar.
Uninvestierbar war die Aussage.
Unrecognizable, hatte Trump gesagt.
So ist es. Und dann hat sich natürlich dieses Sentiment relativ schnell gedreht. Und wir sind ein perfektes Beispiel dafür. Also historisch gesehen, KKR in Europa 20 bis 24, so um die 12 Milliarden jedes Jahr investiert. Letztes Jahr, 2024, war diese Zahl über 24 Milliarden. Das heißt, da hat sich wirklich das Volumen verdoppelt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Teil von dem, was wir weltweit als Firma gemacht haben.
Herr Pulicka, wenn die Leute Ihnen zuhören, könnte man ja denken, das ist ja interessant, was der Mann erzählt, einer dieser People of Davos. Wie macht man das, was Sie machen? Wo kommen Sie her? Was muss man dafür gelernt haben?
Also ich bin ein Mensch, der viele Interessen hat. Also damals habe ich in Frankreich studiert und ich habe BWL studiert, aber auch Politikwissenschaft, aber auch Jura. Und ich habe mich wirklich für viele mögliche Sachen interessiert. Und das Spannende an Infrastruktur ist, man ist wirklich an der Kreuzung von diesen ganzen Sachen. Das hat mit Wirtschaft zu tun, das hat mit Finanz zu tun, aber das hat genauso mit Technologie zu tun. Also viele technologische Entwicklungen, die wir bewältigen müssen.
Politik.
Und das hat natürlich sehr viel mit Politik zu tun. Also ein Großteil meiner Arbeit, ein Großteil meines Jobs ist es tatsächlich mit der Politik im Gespräch zu sein, um zu erklären, was wir machen, wie wir es machen, was für Bedingungen dafür notwendig sind und wirklich dauernd in diesem Austausch zu sein. Weil das, was wir kaufen, am Ende sind wirklich extrem essentiellen Objekte für ein Land. Also Beispiel, letztes Jahr haben wir in Italien das Festnetz von Telekom Italia gekauft. Also uns gehört die Telekom-Infrastruktur eines G7-Landes.
Ja.
Und das ist natürlich wirtschaftlich, sozial, aber auch sicherheitstechnisch ein absolut entscheidendes Objekt.
Und das Ganze ohne, dass Sie aus der Telekommunikation kommen. Sie kommen auch nicht vom Staat. Sie kommen aus dem härtesten Teil der Privatwirtschaft, aus dem Investmentbanking eigentlich.
Absolut. Und das ist das Spannende dran, weil also gerade bei dem Beispiel sind wir eigentlich in einer Partnerschaft, auch da mit der italienischen Regierung, sprich das Finanzministerium ist investiert in der Firma neben uns. Und die Politiker in Italien, also angefangen mit Frau Meloni, haben sich dafür ausgesprochen. Also standen auf der Bühne und hat erzählt, dass diese Art von Partnerschaften genau das Richtige ist für das Land und dass sie diese Partnerschaft sehr willkommen und auch sehr genießen.
Hat sich gelohnt. Vielen Dank für unser Gespräch und dass Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Vielen Dank, Herr Pulicka.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat der legendäre Konkurrent von Coca-Cola Quartalzahlen vorgelegt, Pepsi. Anne, die Anleger haben Grund zur Freude, oder?
Ja, Pepsi hat ordentliche Zahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn sind im Schlussquartal beide leicht stärker gestiegen als erwartet. Der Konzern spricht von einer spürbaren Belebung des organischen Wachstums in Nordamerika und international. Gleichzeitig zeigen die Volumen ein gemischtes Bild. Weltweit werden etwas weniger Snacks verkauft. Bei Getränken gibt es aber ein kleines Plus. Für 2026 peilt Pepsi weiter moderates organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Also so solide, defensiv und man kann sagen, genau das, was Anleger gerade in unsicheren Zeiten an der Börse suchen. Die Pepsi-Aktie konnte deshalb um knapp 5% zulegen.
Und Pfizer, der Viagra-Hersteller, hat ja ebenfalls Zahlen vorgelegt. Aber welche eigentlich, Anne?
Ja, Pfizer hat die Erwartungen übertroffen, aber die große Wachstumsgeschichte lässt weiter auf sich warten. Im vierten Quartal lagen Umsatz und Gewinn über den Prognosen, obwohl die Erlöse insgesamt leicht zurückgegangen sind, vor allem weil das Geschäft mit Covid-Impfstoff und Medikamenten weiter abnimmt. Spannend für Anleger ist aber die Pipeline. Die zugekaufte Metsera-Abnehmspritze zeigt in Studien mit einer monatlichen Anwendung deutliche Gewichtsverluste und Pfizer betont, dass dieser Bereich ein wichtiger Wachstumstreiber der Zukunft werden soll. Der Ausblick bleibt allerdings vorsichtig. Für 2026 stellt Pfizer beim Umsatz in etwa Stagnation in Aussicht, belastet weiter durch sinkende Covid-Erlöse, Patentabläufe und Preisdruck aus dem Trump-Preisdeal. Entsprechend reagiert die Börse trotz der soliden Quartalszahlen eher skeptisch. Die Aktie gibt um 3,3% nach.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es Dinosaurier auch in ganz klein gibt. Wir denken ja beim Thema Dinosaurier an meterhohe Ungeheuer, die mit riesigen Zähnen die Welt einst unsicher machten. So wie der Tyrannosaurus Rex. Aber auch die Wissenschaftler, die sich dem Thema ernsthaft und dann auch mühsam anhand von fossilen Versteinerungen nähern, tendieren dazu, kleine Knochen unterzubewerten. Sie schauen bei großen Reißzähnen eher hin als bei kleinen Gebeinen. Das zeigt der neueste Fund in Nordspanien. Dort nämlich haben Forscher vergleichsweise winzige Knochen ausgegraben, die einer bislang unbekannten Mini-Dino-Art gehörten. Sie waren nicht mal einen halben Meter lang und hatten eine seltsame Schädelform, die sie von anderen Zeitgenossen unterschied. Sie waren Pflanzenfresser. Sie liefen aufrecht auf zwei Beinen und das sogar sehr schnell im Vergleich zu den trägen Dino-Riesen, konnten sie mit hoher Geschwindigkeit durch die Wälder rennen, damals vor 120 Millionen Jahren. Die Forscher jedenfalls sind entzückt, Teile der Evolutionsgeschichte müssten neu geschrieben werden. T-Rex hatte kleine Brüder und kleine Schwestern und, tja, eine Popgruppe hat sich auch nach ihm benannt. T-Rex, Get It On. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.